Aufnahme? Aufnahme läuft. Gut, Tonabnehmer Nummer 4. Es ist der 21. April 2005 und ich bin heute bei Bernd Österreich bei Bose.de hier in Hamburg. Herzlich willkommen, Bernd.
Ja, hallo Frank. Ich bin die ganze Zeit schon ganz aufgeregt, weil vor mir ist so ein Mikrofon an deinem Notebook, der steht so vor mir. Ich bin es gewohnt, vor vielen Leuten auf Konferenzen zu sprechen. Aber jetzt so die Vorstellung, das wird aufgezeichnet, wir können das nicht mehr rückgängig machen und das hören nachher viele Leute, ist eine neue Situation für mich. Ich bin wirklich ein bisschen aufgeregt und das finde ich furchtbar spannend. Und ich werde mir das dann wahrscheinlich als Erster anhören und gucken, wie es geworden ist.
Ja, viele kennen dich von Konferenzvorträgen, du hast viele Bücher geschrieben. Erzähl doch mal ein bisschen was über dich und über Bose.de.
Ja, gut, die Firma ist ja schon so ein paar Jahre alt. Ich hatte ursprünglich, also vor 7, 8 Jahren, als das so losging, gar nicht die Idee, eine Firma aufzumachen. Ich bin eigentlich so wie du ein Freiberufler gewesen, also halt in der GmbH-Form oder so. Und habe es dann so mit Kooperationspartnern oder irgendwie so versucht und das passte alles so nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, ich stelle mal Mitarbeiter ein, damit ich nicht so alleine bin. Ich fühlte mich so ein bisschen einsam, so als Einzelkämpfer. Und so kam ich zu der Firma. Das war natürlich zu einer Zeit, wo alle irgendwie Firmen gegründet haben, zu dieser Boomzeit und so. Wobei wir eben nicht so eine große Wachstumsstrategie hatten und von daher gibt es uns noch und es wird uns weitergeben, beziehungsweise also zur Old Economy. Und ja, so kam das irgendwie. Und ja.
Bose gibt es jetzt seit 7 Jahren.
Ja, oder? 7, 7,5. Wir wollen eine Party vielleicht dieses Jahr machen. Wir sind ja gerade auch umgezogen in neue Büroräume. Das heißt, es ist ein Grund, auch wieder zu feiern und so. Und da suchen wir gerade noch weiteren Anlässen. Also vielleicht machen wir im Sommer irgendwie so ein Fest hier.
Ja, sehr schön. Was ist euer Portfolio? Machen wir doch mal ein bisschen Werbung.
Ja, bekannt sind wir ja für das ganze Schulungsgeschäft. Wir schalten ja auch immer so Anzeigen für Schulungen, haben so Seminarkalender und die meisten wissen, dass wir Methodikschulungen machen, Analyse, Design, Projektmanagement, Geschäftsprozessmodellierung, Softwarearchitektur und solche Themen. Uns ist das eigentlich zu einseitig. Wir werden immer in diese Schublade reingepackt und wir sind immer wieder erstaunt, wie viele Kunden eigentlich gar nicht wissen, was wir noch so machen. Wir erleben das auch manchmal in Kundensituationen, dass wir sagen, ja, warum habt ihr uns denn nicht gefragt und so und sagen, ach, das macht ihr auch, so und dann ärgern wir uns immer. Also da haben wir das Gefühl, wir müssen vielleicht mal ein bisschen korrigieren. Wir machen auch Projektarbeit, wir arbeiten in Projekten mit, in großen Projekten, wir realisieren auch Dinge, wir coachen vor allen Dingen viel, wir schieben große Projekte an, unterstützen die Projektleiter, arbeiten mit denen, durch versuchen iteratives Vorgehen, agile Vorgehensweisen reinzubringen, bearbeiten nicht nur rein technische Ebenen, sondern haben auch eben, was die sozialen, organisatorischen Sachen angeht, eine Kompetenz, das heißt, wir machen Organisationsberatung, wir restrukturieren Unternehmen, wir machen Strategieberatung für Unternehmen, also eigentlich Themen, die man eher klassischen Unternehmensberatung zuordnen würde. Und dafür sind wir nicht ganz so bekannt. Aber das macht uns auch ganz viel Spaß.
Glaube ich. Merkt man auch. Also ich muss selbst sagen, dass in den letzten Jahren viele wichtige Impulse von dir kamen, muss ich mal echt sagen. Es ist halt, irgendwann schlägt dieses Law of Diminishing Returns zu, dass man halt immer weniger lernt und so weiter. Du hast dich jetzt halt zum Beispiel auch eben sehr stark mit der, nennen wir es mal, mit der menschlichen Seite der Softwareentwicklung auseinandergesetzt in den letzten Jahren. Verstärkt, glaube ich, oder?
Ja, ja klar. Ja.
Zum ersten Mal aufgefallen ist mir das als, wie kann man sagen, als ein Einzeiler, der sich durch das Kapitel 3 in dem Geschäftsprozessmodellierungsbuch zog. Ja. Oben über dem eigentlichen Haupttext immer einzelne Sätze, manchmal auch verkettet über zwei Seiten, ich glaube selten über drei Seiten, halt ein Text, der wirklich, ja, erklär einfach mal selbst, ja, was also, war die Idee dahinter?
Also das Bild, was ich vor Augen hatte, war eigentlich ein Daumenkino, das kennt ja jeder. Ne? Man lässt das so durch die Seiten laufen und da entwickelt sich so ein Bild. Und das war aber schwierig, das in so ein Buch reinzukriegen, vor allem kann ich auch nicht zeichnen, ich hatte da niemanden und so. Und dann habe ich mir überlegt, naja, vielleicht mache ich das in Textform. Das heißt, man hat also immer nur eine Zeile oben in der Kopfzeile und man muss, wenn man das lesen will, also immer ganz schnell umblättern und liest dann einen Text. Insofern besteht dieses Buch aus zwei Texten, dem eigentlichen Buch. Das sind so, ich weiß nicht, etwas über 200 Seiten. Und dann eben so ein Text, der durchläuft, der aus ja, einer Zeile pro Seite besteht oder so etwas. Und da haben wir ein ganz anderes Thema aufgegriffen, nämlich eher die sozialen Aspekte. Bei Geschäftsprozessmodellierung oder dieses Thema heißt eben auch häufig Organisation verändern, Arbeitsabläufe für Menschen verändern. Das löst Ängste aus bei Leuten oder so etwas. Und mit dieser Seite wollten wir uns auch beschäftigen, nicht nur damit, wie die UML-Notation ist oder so, um zu zeigen, es gibt noch mehr außer UML.
Ja, richtig. Hast du Geschichten, wo du sagst, wo jetzt diese sozialen Aspekte besonders prekär waren, wo du sagst, wo ein Mitarbeiter von euch zum Beispiel in eine Situation geraten ist, die halt auf der sachlichen Ebene ausgetragen wurde, aber in Wirklichkeit ganz andere Symptome hatte, Ursachen hatte?
Ja, klar. Also wir sind auch so ein bisschen zu den Themen gekommen. Wir ziehen uns halt auch mal regelmäßig in der Firma zurück mit allen Mitarbeitern, um so ein bisschen über uns selber nachzudenken, nach hinten zu gucken, nach vorne zu gucken und so. Und da tauchen solche Themen natürlich auch auf. Und da hatten wir mal einen Mitarbeiter, der berichtete darüber, dass er in einem Projekt ist, so zwischen zwei Abteilungen aufgehängt und da eine gewisse Funktion wahrnimmt. Und irgendwann sagte er so, es ist so komisch, er hat kein richtiges Gefühl dafür, keine Wertschätzung bekommt er für die Arbeit, die er da macht. Der Kunde sagt, ja, es ist gut und bedankt sich, es kritisiert ihn niemand, aber er hat auch das Gefühl, das, was er macht, ist ganz unwichtig und es ist irgendwie für die Tonne oder so etwas. Und das war so unbefriedigend für ihn. Und er wusste nicht genau, warum. Und wenn er gefragt hat, sagten alle, nee, das ist okay. Und wir haben das dann mal bei so einer gemeinsamen Veranstaltung mit allen Mitarbeitern zusammen mit, wir holen uns manchmal extern dann Organisationsentwickler oder Psychologen oder so dazu, uns mal da helfen lassen, um mal so in Ursachen zu kommen, also diese psychologische Schiene mal so angegangen. Und dann kam letztendlich bei raus, dass es in dem Unternehmen zwischen zwei Abteilungen einen Konflikt gab. Und die wollten das nicht direkt austragen. Das war also dort eine Kultur, dass man über Konflikte auch nicht sprechen wollte und so weiter. Also man wollte da nicht ran. Und unser Mitarbeiter hat diesen Konflikt gepuffert. Er war sozusagen dann der Adapter oder so dazwischen, sodass die nicht direkt miteinander kommunizieren mussten und das so abfedern konnten und die Verantwortlichkeiten so ein bisschen anders abgegrenzt waren. Und das ergab ein stabiles System. Das hätten wir wahrscheinlich diesen Auftrag noch 10 Jahre weitermachen können oder so. Nur unser Mitarbeiter war natürlich irgendwann frustriert, weil er sagte so, es befriedigt mich nicht. Und ja, das haben wir dann herausgefunden und gesagt, okay, es gibt also noch viele andere Aspekte in Softwareentwicklungsprojekten. Und je mehr wir uns damit beschäftigt haben, desto mehr sind wir auf diese Themen gekommen. Und dann geht es eben auch um Politik, um Macht, um Seilschaften und solche Themen.
Wie findet man sowas raus? Wie kommt man dahinter?
Also es gibt Heuristiken. Ne? Man kann zum Beispiel sagen, wenn man als Berater irgendwo reinkommt und die haben vielleicht ein fachliches oder technisches Problem, dann denkt man sich, naja, da habe ich eine Lösung für als Berater. Irgendwie, deswegen wird man ja auch geholt und gibt da also irgendwie einen klugen Ratschlag. Und dann setzen die das um. Und dann erwartet man, dass nach einer Weile ein Effekt eintritt, dass sich das was verbessert. Wenn das nicht passiert, wenn das unverändert bleibt, dann kann man sagen, naja, vielleicht war unser Ratschlag falsch. Also vielleicht waren wir nicht gut genug oder haben das falsch empfohlen. Dann macht man vielleicht einen neuen Versuch. Wenn man das 1, 2, 3 Mal gemacht hat und das funktioniert immer noch nicht, dann kann man natürlich entweder an sich selber verzweifeln oder seinen Glauben verlieren. Oder man sagt, okay, das Problem liegt vielleicht ganz woanders. Vielleicht ist das überhaupt kein Problem, was auf der technischen Ebene liegt. Vielleicht liegt das so mehr auf der Geschäftsordnungsebene. Vielleicht sind die Verantwortlichkeiten falsch verteilt. Vielleicht sind die schlecht organisiert. Vielleicht ist der Prozess schlecht oder so etwas. Und dann versucht man auf der Ebene Lösungen zu entwickeln und sagt, Mensch, vielleicht könnte statt der Fachabteilung die Verantwortlichkeit lieber zur IT gestellt werden oder so. Das sind ja auch so Fragen zum Beispiel, wer ist denn für die Anforderung verantwortlich, die IT oder die Fachabteilung, solche Sachen zum Beispiel. Ne? Mhm. Dann macht man auf der Ebene vielleicht Vorschläge. Dann ist man schon bei Organisationsberatung letztendlich. Wenn auch das wieder nicht funktioniert, nach 2, 3 Versuchen, dann kann man sagen, okay, vielleicht liegt das Problem noch eine Ebene tiefer. Dann landen wir häufig auf einer sozialen Ebene. Das heißt, wir merken dann, es gibt dort Spannungen. Bestimmte Leute mögen nicht miteinander reden, haben Vorbehalte gegeneinander. Der eine sabotiert den anderen, spricht das aber gar nicht offen aus oder so etwas. Oder es geht um Besitzstandswahrung in Wirklichkeit. Und diese Geschäftsordnungsebene und die Prozedere, die es im Unternehmen gibt, werden nur vorgeschoben. Ja, und dann muss man halt auf der Ebene arbeiten. Das Problem ist aber, da kann man den Kunden in der Regel nicht mehr offen darauf ansprechen. Man darf diese Themen nicht so einfach adressieren. Man greift in so ein Wespennest rein.
Genau.
Das ist nicht mehr offen. Bei den wenigsten, sagen wir mal so. Und wir haben festgestellt, die auf dieser Ebene die wenigsten Probleme haben, mit denen kann man noch offen darüber reden. Und die da ganz massive Probleme haben, wenn man da mit solchen Themen kommt, dann wird man als Esoteriker abgetan oder so etwas. Aber man kann auf diesen Ebenen viel machen.
Ihr wart dann, glaube ich, auch auf das Problem mit eurem Mitarbeiter, der als Puffer fungierte, gekommen, indem ihr eben was so als Esoteriktechnik vielleicht auch manchmal durchgeht, gekommen, oder?
Ja, wir haben das gemacht mit einer systemischen Aufstellung. Das ist etwas, das kommt eigentlich aus der Familientherapie. Manche kennen das auch unter dem Stichwort Familienaufstellung oder so etwas. Da gibt es verschiedene Schulen. Einige von denen sind auch durchaus umstritten oder so. Und das haben so in den 90er Jahren viele Leute übertragen auf Organisationen. Weil natürlich ist eine Familie ist ein soziales System, aber ein Unternehmen oder ein Projekt ist auch ein soziales System, wo etwas andere Gesetzmäßigkeiten gelten. Und man kann viele Sachen übertragen. Das heißt, es gibt Leute, die haben das aus der Familientherapie überführt, eben auf andere soziale Organisationen. Und solche Techniken haben wir angewendet und die sind eigentlich ganz einfach, also ziemlich schnell anzuwenden. Man kommt manchmal mit einer halben Stunde oder Stunde aus, um solche Erkenntnisse zu gewinnen. Man kann dann auch sogar noch auch Lösungsideen entwickeln. Das Problem ist, man muss in diesen Techniken ausgebildet sein. Das ist also nichts, was so, sagen wir, uns eher Technikern oder Ingenieuren, die wir als Informatiker meistens sind, so von der Hand geht. Deswegen nehmen wir häufig externe Hilfe in Anspruch von professionellen Organisationsentwicklern oder Psychologen, wobei wir selber mittlerweile auch eine Ausbildung darin haben, Mitarbeiter und sowas machen können, aber wir haben sicherlich nicht die Kompetenz oder so. Wir sind halt von Haus aus irgendwie anders geprägt auch und haben so einen Schwerpunkt woanders.
Ja, ich erinnere das noch auf einer XP-Konferenz, fragte Ken Beck mal, welche Praktiken würdet ihr XP hinzufügen? Und da sagte einer der erfahrenen XP-Coaches, er würde einen Familientherapeuten in sein Projekt holen.
Ja.
Ist es vielleicht das, was wir brauchen? Halt jemanden, der so ein bisschen auf das Gemeinwohl achtet, auf die Gefühle achtet und...
Also was wir feststellen ist, dass die Lösungen manchmal ganz einfach sind. Wenn zum Beispiel ein Konflikt zwischen zwei Personen oder Abteilungen herrscht in einem Unternehmen, der eine möchte was von anderen, irgendeine Ressource oder so etwas und der andere blockiert das, dann hat er vielleicht irgendeinen Grund dazu, weil er vielleicht vor 1, 2 Jahren irgendwie mal ein Erlebnis mit der anderen Person hatte, die ihm nicht gefallen hat. Vielleicht hat der die Beförderung bekommen und der selber nicht oder so etwas. Oder irgendwelche anderen Anerkennungen bekommen, sodass er sagt, hätte mir eigentlich auch zugestanden. Und jetzt sieht er sozusagen, jetzt kann ich mich rächen oder jetzt bin ich mal am längeren hier, zeige ich es ihm, dass ich hier auch wichtig bin oder wie auch immer. Ja, und was dieser Mensch haben möchte, ist im Grunde, er möchte eine Kompensation haben für ein Unrecht, das er mal so erlebt hat früher. Das kann auch ein kleines Unrecht gewesen sein. Am meisten kann man solche Kompensationen recht einfach geben. In der Regel geht es um soziale Anerkennung oder so etwas. Das heißt, wenn der gemeinsame Chef vielleicht einfach so der anderen Person dann auch mal Anerkennung gibt und sagt, dein Projekt war klasse oder so etwas. Oder dass sich vielleicht auch in Statussymbolen äußert, dass er dann auch irgendwie den größeren Monitor, den besseren Schreibtisch oder den größeren Dienstwagen bekommt. Solche Sachen manchmal. Und schon hat er vielleicht gar nicht mehr das Bedürfnis, sozusagen jemand anders zu blockieren, um damit seine Kompensation zu erzwingen, die er eigentlich auf der emotionalen Ebene haben möchte. Mhm. So, es ist ja selten eine wirkliche Bösartigkeit dabei oder sowas. Es sind ja Verletzungen oder ja, emotionale Sachen, so ganz einfache Dinge letztendlich, so, die aber sich dann so äußern.
Ja. Ja, ich glaube, das ist viele Berater am Anfang erstmal ein bisschen verwirrt. Sie werden halt, du hast gesagt, als technischer Berater hereingerufen und man findet sich dann irgendwann ganz schnell nicht mehr im Softwareentwicklung, sondern im Organisationsentwicklungsbereich. Jutta hatte das in dem Tonabnehmer Nummer 2, war das, ja auch gesagt, dass man diese Probleme eigentlich demaskieren muss. Was kann ein Projektmanager tun, um seine eigenen Skills in dem Bereich zu verbessern, zu entwickeln?
Besucht bei uns ein Projektmanagement-Training und lernt das dort zum Beispiel. Mhm. Es gibt eine ganze Reihe von Modellen, aber natürlich in der Psychologie, mit denen man sich beschäftigen kann. Es sind viele Sachen auch durchaus bekannt und verbreitet. Es sind Kommunikationsmodelle, es sind Sachen wie gebe ich Feedback, wie kritisiere ich jemanden. Es gibt so Typindikatoren, also Menschen in Schubladen einordnen, um ein bisschen zu erkennen, wie man mit denen umgehen kann. Da gibt es ein Modell von C.G. Jung, wo man so verschiedene Schubladen aufmacht. Es gibt Meyer-Briggs Typindikator, das sehr, sehr bekannt ist, das teilweise auch in vielen Projektmanagement-Schulungen mittlerweile auch schon gelehrt wird und so etwas. Ja, und es gibt zig psychologische Modelle. Das Problem ist, die sind eben noch nicht so verbreitet in unserer Branche. Aber ich habe das Gefühl, sie ziehen gerade ein. Ich lese immer mehr Software-Projektmanagement-Bücher, wo Andeutungen drin sind oder wo man merkt, die Autoren kennen das. Und gerade viel Literatur aus der agilen Ecke, da merkt man den Autoren auch an, die kennen diese Techniken und hin und wieder schimmern sie durch oder werden sogar explizit angesprochen. So wie du eben von dieser Tagung berichtet hast, wo das auch gesagt wurde. Ja.
Ja. Thema Projektmanagement. Du hast vorhin was erzählt von einer neuen Idee für eine Schulung im Projektmanagement-Bereich?
Ja, also wir sind gerade dabei, unsere Projektmanagement-Schulung mal wieder ganz neu aufzusetzen. Wir tun die Schulung regelmäßig überarbeiten. Wir haben, denke ich, schon sehr viele agile Elemente in unserer Schulung drin. So. Aber wir orientieren uns natürlich auch noch so an den klassischen Dingen. Das heißt, wir überlegen, in welchen Phasen läuft ein Projekt ab und so weiter. Und haben sehr viele technische Dinge drin. Und wir möchten eigentlich unsere Teilnehmer noch so ein bisschen mehr aus der Reserve locken und einen größeren Schwenk auch in der Mentalität, wie man Projekte führt, herbeiführen mit den Teilnehmern und wollen also ganz anders arbeiten so und haben uns ein Konzept überlegt, dass wir eigentlich nur mit einem Werkzeugkasten in die Schulung gehen und sonst nichts, also eigentlich keinen richtigen Fahrplan haben. Wir haben einfach mal so geguckt, was gibt es eigentlich für Techniken, Werkzeuge, Instrumente, die nützlich sind. Da gibt es viele kleine und auch große Dinge. Da gibt es dann so, ich sag mal, den kleinen Schraubenzieher. Das ist dann vielleicht so eine Technik wie eine Stehung, statt sich an den Tisch zu setzen, sich hinzustellen, damit die Meetings kurz bleiben. Das sind vielleicht so Sachen aus XP wie Customer On-Site oder so, wo ein bestimmtes Prinzip hintersteckt. Das können aber auch sehr aufwendige Sachen sein, wie vielleicht, was ist eine Timebox mit allem drum und dran, wie ist das aufgebaut, das vermittelt man nicht mehr in 10 Minuten, da kann man schon ein paar Stunden sich dran aufhalten, das heißt, das ist nicht mehr der Schraubenzieher, das ist dann schon die Bohrmaschine oder die Hilti oder so etwas. Wir haben im Moment so etwa, würde ich mal sagen, 100, 120, wir haben noch nicht so genau gezählt, Werkzeuge gefunden. Wir sind gerade dabei. Wir denken, wir kommen so auf 200 Werkzeuge. Mhm. Und was wir eigentlich machen möchten in der Schulung ist, wir sagen, okay, wir gehen mit einem Fallbeispiel rein. Wir wollen irgendein System entwickeln. Wir kreieren eine künstliche Projektsituation fangen sozusagen mit einem Auftrag des Kunden an, der hat irgendeinen Wunsch, irgendeine ominöse Wolke, wie das so ist bei Kunden. Und dann sagen wir Teilnehmer, so, jetzt macht mal, was macht ihr? Oder was ist euer Problem dabei, wenn ihr jetzt nicht wisst, was ihr zu tun habt? Wir sammeln die Probleme auf, die die Teilnehmer so sehen in der Situation. Das ist das, was sie auch in ihrem Arbeitsleben natürlich so kennen. Die Sachen werden geschildert. Und dann sagen wir, okay, wir kennen aus unserem Werkzeugkasten eine ganze Reihe von Techniken, die vielleicht passen, da jetzt mit umzugehen. Und erläutern die ganz kurz, also wirklich nur stichwortartig, und hängen die an die Wand. Und dann merken wir nach kurzer Zeit, dass wir so viele Werkzeuge haben, dass wir die eigentlich gar nicht in einer Woche vorstellen können. Das passt nicht in 5 Tage rein. Die Leute sind natürlich schon begehrt, das alles zu erfahren, aber es geht nicht. Das ist, da sind unsere Schulungsteilnehmer wie Kunden oder Fachabteilung. Die wollen alles und das in einer Woche. Und das geht einfach nicht. Ne? Mhm. Also was machen wir? Wir fangen an, Dinge wegzulassen. Wir priorisieren, wir machen im Grunde das erste Planungsspiel mit unseren Teilnehmern und planen den Seminarplan sozusagen, legen den fest, die Agenda.
Das ist super.
Und dann gehen wir natürlich der Reihe nach vor und versuchen dann die Werkzeuge zu erläutern und viele Werkzeuge auch einfach praktisch auszuprobieren, Übungen dazu zu machen, dass sie das selber lernen, die Werkzeuge anzuwenden. Wobei wir schon versuchen, eben das Projekt weiterzuführen. Da gibt es natürlich schon gewisse Phasen. Das Erste, was man erreichen will, ist, dass man überhaupt einen Projektauftrag bekommt. Man muss sozusagen erstmal ein Angebot abgeben, Preis, Termin nennen, der Kunde will vielleicht einen Festpreis und diese Situation. Dann kriegen wir vielleicht einen Auftrag, dann haben wir ganz viele Risiken, wollen die klären erstmal. Und dann irgendwann müssen wir entwickeln und in kurzen Zyklen Releases rausbringen und so weiter, wie man das halt mit den agilen Techniken macht. Und dann irgendwann haben wir es fertig. Und das wollen wir in einer Woche durchziehen und tun also zur richtigen Zeit sozusagen die richtigen Werkzeuge den Teilnehmern vorschlagen, dass sie eben merken, in welchen Situationen ist was angemessen. Weil wir denken, dass das eigentlich den agilen Gedanken trifft. Es gibt eben nicht den Prozess, nur ich muss situativ handeln. Und dieser Kurs ist sicherlich nicht für Anfänger vom Projektmanagement geeignet. Das heißt, wir machen das für Leute, die kennen Projektmanagement-Schulung, die haben vielleicht eine PMI-Zertifizierung oder sonst etwas. Das sind auch gestandene Projektmanager. Und die kennen wahrscheinlich auch 10%, 20%, 30% des Werkzeugkastens, vielleicht auch 50%. Aber wir sind uns sicher, wir haben bestimmt ganz viele Werkzeuge dabei, die noch nicht kennen. Und wir wollen einfach das Repertoire dieser Leute erweitern, damit sie dann ihre Projekte besser führen können und sozusagen agiler werden können. Das ist die Idee. Wir werden jetzt im Sommer das erste Mal diesen Prototyp dafür machen. Wir haben bisher etwas anders das gemacht.
Mhm. Ja. Bringt das dann auch so ein bisschen eine systemische Sicht auf das Thema? Weil letztendlich ist ja Softwareentwicklung ein, sagen wir mal, ein mehrschleifiger Feedback-Prozess. Die Leute sagen, was ich nicht messen kann, kann ich nicht kontrollieren, kann ich nicht managen. Die Techniken sind ja auch in vielen Fällen so, dass sie bestimmte wenn wir mal über Patterns nachdenken, bestimmten resultierenden Kontext definieren, der dann vielleicht wieder der initiale Kontext für eine weitere Technik sein kann oder vielleicht sogar sein muss.
Ja.
Kommt das mit rein?
Ja, ja. Ja, da sind natürlich Abhängigkeiten, dies und das. Weiß jetzt nicht, welche Antwort du da erwartest. Oder wo die Frage so hingeht.
Ich sehe so ein bisschen die Gefahr, ich kenne das aus einem Projekt, wo auch mit einem Prozessbaukasten angefangen wurde, dass die Personen, die diesen Prozess zusammenstellen sollen, überfordert sind mit dieser Aufgabe. Sie wissen am Anfang überhaupt gar nicht, was sie eigentlich wirklich brauchen und nehmen dann halt eher mehr rein, als sie wirklich müssen.
Okay, ja,
und während halt eben der agile Gedanke ist, wir versuchen halt immer so an der Ecke zu fahren, dass wir halt möglichst wenig Techniken haben, möglichst wenig Dinge, die wir durch den Prozess schleifen und so weiter, diese Dinge, dass man eben die Projektmanager oder wer auch immer dann der Ansprechpartner ist, eben ein bisschen mehr in die Richtung bringt, über diese Dinge nachzudenken.
Ja.
Und da führt das systemische Denken halt einfach auch ein bisschen halt mit hin, dass ich halt eben einfach die ganzheitliche Sicht behalte.
Ja.
Und
ja. Also die Leute, die sowas anwenden, müssen wissen, wie man Projekte leitet. Also das ist nichts für Anfänger, und von daher, die wissen, wie man Projektplan macht und solche Dinge. Von daher ist es wirklich nur eine Ergänzung. Und da versuchen wir einfach, andere Blickwinkel zu eröffnen, andere Perspektiven, um auch ein besseres, auch ein systemisches Verständnis zu bekommen, die Wechselwirkung besser zu erkennen und da sozusagen gezielt anzureichern durch neue Werkzeuge. Und das sind häufig ganz einfache Dinge. Es sind keine komplizierten Sachen.
Ja. Kommt da auch so ein bisschen der Aspekt Veränderungsmanagement dann mit rein? Ich weiß das noch. Ich war mal bei dem letzten Problem Solving Leadership Workshop von dem Jerry Weinberg. Und das war so eine sehr intensive Woche, wo wir halt auch so verschiedene Dinge durchgespielt haben, wo er sehr gut Situationen aus dem wirklichen Leben simuliert hat und innerhalb von ein paar Tagen Situationen erzeugen konnte, für die man in Projekten Wochen, Monate oder vielleicht Jahre braucht. Und es war wirklich erstaunlich. Am Ende dieses Kurses haben sie uns sogar darauf vorbereitet, es hieß Re-Entry, wieder zurückzukommen in die wirkliche Welt. Weil in vielen Fällen ist das so, dass man halt vor einer Konferenz, in einem Kurs enthusiastisch nach Hause zurückkommt und am liebsten alles machen möchte und dann halt sehr schnell wieder ernüchtert wird.
Klar, du kommst nach Hause, und wenn du dann mit deinen Freunden sprichst oder so, dann denken sie, du hast Drogen genommen oder irgendetwas, du bist völlig high und je nachdem, was das für ein Kurs ist, denkst du dann, du bist Gott und du kannst alles und du hast jetzt die perfekten Techniken oder so etwas. Klar, solche Kurse habe ich auch gemacht, und dann musst du sehen, okay, das im Alltag jetzt wirklich zu praktizieren, umzusetzen, das dauert eine Weile. Aber meine Erfahrung ist, wenn ich dann zurückblicke auf solche Sachen, so 3, 4, 5 Monate später, dann merke ich, wow, ich habe in den letzten Monaten doch eine ganze Menge in die Praxis eingebracht, weil ich einfach in meinem Arbeitsalltag merke, ich erinnere mich dran, da war doch so und was, und ich gehe intuitiv in die Richtung, probiere es aus, und auf einmal merke ich, ich kann das in meiner eigenen Umwelt einsetzen, ich mache eine eigene Erfahrung, wie ich das machen kann, ich mache es auch ganz anders vielleicht, als ich es bei anderen gesehen habe, und so adaptiere ich das langsam. Und das ist sicherlich ein länger laufender Prozess. Und was man in solchen Kursen machen kann, ist, solche Prozesse anzustoßen. Natürlich muss man die Leute so entlassen, dass sie nicht, wenn sie in ihrem Projekt zurückkommen, für verrückt gehalten werden oder so etwas.
Ja, man muss sich mit kleineren Erfolgen zufrieden geben und auch die feiern können. Ja. Für jemanden, der auf der Ecke, jetzt kommt hier gerade ein Hubschrauber vorbei, jemand, der auf der Ecke mehr tun möchte, der da sein eigenes Skillset verbessern möchte, sagen wir mal einfach ein Entscheider in einem Projekt, Projektleiter, Projektmanager, der jetzt auf der Ebene von sozialen Faktoren oder Projektmanagement selbst ein bisschen mehr machen möchte, ein bisschen mehr was Neues lernen möchte. Wo würdest du sagen, wo kann man anfangen? Gibt es irgendwelche Bücher, Themen, an denen man nicht vorbeikommt?
Buchempfehlungen finde ich jetzt im Interview nicht geeignet für oder so. Ich müsste nochmal die Titel raussuchen. Mhm. Also es gibt eine Reihe von Kursen und Techniken natürlich. Man kann sich mit Gruppendynamik, Transaktionsanalyse, Konfliktmanagement, systemischen Aufstellungen sowas beschäftigen. Es gibt einmal im Jahr eine Konferenz, das ist die InterPM. Das ist eine Gemeinschaftskonferenz der Gesellschaft für Projektmanagement und der Gesellschaft für Informatik, die wir auch mitorganisieren. Und InterPM heißt eben interdisziplinäres Projektmanagement. Da sind also nicht nur Softwareentwickler, das sind eben auch Leute, die Maschinenbau machen oder Häuser bauen oder so etwas. Und da sind auch viele Leute bei, die auf einer sozialen, psychologischen Ebene oder anderen Sachen arbeiten. Und da findet man unheimlich viel Anregungen, lernt Leute kennen und so etwas. Die war jetzt gerade vor ein paar Wochen. Die findet immer in der Nähe von Frankfurt statt. Wir überlegen zum Beispiel, ob da nächstes Jahr nicht das Thema Agilität auch mal ansteht und dann auch ein Gesichtspunkt interdisziplinäres Projektmanagement und Agilität. So. Solche Sachen zum Beispiel, und da findet man viel Anregungen.
Gut, in vielen Fällen weiß man ja nicht, was man nicht weiß. Mhm. Wie kann man dann da anhebeln überhaupt? Du hast zum Beispiel viele Techniken jetzt einfach so erwähnt. Transaktionsanalyse zum Beispiel. Man muss halt wissen, dass es für das Problem, was ich jetzt gerade habe, oder vielleicht auch gar nicht, mir nicht bewusst ist, dass ich das Problem habe, halt eine Lösung gibt. Wie kann man sich selbst in so einen reflektiven Modus bringen? Ich meine, ihr schafft das halt durch, wie sagt es, dass ihr halt euch selbst die Momente erlaubt, wo ihr einfach reflektiert, euch gegenseitig Feedback gebt, ja, und als Firma wächst. Wie kann man das schaffen, wenn man jetzt Einzelkämpfer ist, so wie ich zum Beispiel? Oder wenn man eine Abteilung führt und einfach merkt, man hat Defizite. Was würdest du sagen, was sollte man auf jeden Fall wagen?
Also was man zum Beispiel untereinander machen kann, was auch unsere Trainer oder Berater untereinander häufig tun, ist, dass sie gegenseitig sich unterstützen, so eine Art Supervision machen. Das heißt, einfach regelmäßig Gelegenheiten nutzen und dem anderen erzählen, wie es ihnen geht in ihrer Projektsituation. Das muss natürlich jemand sein, zu dem man Vertrauen hat und auch eine Sprache spricht, der einen versteht und auch weiß, wo die Probleme sind, wo man sich öffnen kann. Und sich dann einfach mal sozusagen von außen eine Sichtweise holt. Und das eröffnet meistens schon ganz andere Perspektiven. So, man, seine eigenen blinden Flecke sieht man eben auch manchmal nicht oder so. Dann kriegt man auch Anregungen dafür. Der sagt einem vielleicht auch, wo er seine Schwächen sieht oder sagt, ja klar, das ist typisch, dass du in solche Situationen reingerätst oder so. Ich erlebe dich auch so und ich kann mir das gut vorstellen, dass der Kunde an der Stelle so und so reagiert hat und das für dich, was weiß ich, nicht schön war oder so. So, da hat man zumindest einen analytischen Teil schon mal. Ne? Mhm. Das ist natürlich die Frage, wie gehe ich damit um, aber so fängt man ja an. Man muss ja erstmal die Sachen erkennen. Das heißt, such dir irgendeinen bekannten anderen Freiberufler und vereinbart vielleicht einen regelmäßigen Termin, dass ihr euch, was weiß ich, alle zwei Wochen einmal eine Stunde telefoniert zu einem Thema und euch sozusagen ausweint oder einfach mal eine Projektsituation erzählt und der andere dann einfach mal zurückgibt, wie er dich wahrnimmt. Dass zum Beispiel der andere einfach eine andere Ebene beobachtet, dass er gar nicht so sehr auf die Inhalte achtet, die du erzählst, sondern einfach, wie du das erzählst und ob nicht versteckt in deinen Worten auch schon Wertungen drin sind oder bestimmte Überzeugungen herausklingen, deren du dich vielleicht gar nicht bewusst bist, der andere aber sieht und denkt, du glaubst wahrscheinlich, so und so ist die Welt oder so und deswegen handelst du so, aber vielleicht ist das ja ganz anders, vielleicht meint er das ja gar nicht so. Und wir machen das zum Beispiel so, wenn wir Bewerbungsgespräche führen mit Leuten, wir wählen einen Bewerber aus, dann tun die Leute, die das Bewerbungsgespräch geführt haben, einfach zwei, drei Kandidaten vorstellen und zwei, drei andere Mitarbeiter beobachten einfach nur, wie wir diese Leute beschreiben und dann sagen sie, hör mal, ihr habt euch doch schon entschieden. So. Und dann, wieso? Und ja, guck mal, bei der Wortwahl und da und dann merken wir auf einmal, da stecken doch versteckt Wertungen drin oder so. Bei dem einen, da leuchten deine Augen oder da redest du viel mehr drüber als über den anderen und so weiter und es ist einem selber vielleicht gar nicht klar. Mhm. So, und solche Sachen, das kann man gegenseitig gut machen.
Nehmt ihr solche Sachen auf Video auf, dass man sich das hinterher wirklich angucken kann und nicht einfach nur so spiegelt?
Wir arbeiten noch viel mit Video, aber solche Sachen nicht, nee. Mhm. Was wir mal machen ist, dass wir zum Beispiel ein Training geben, setzt sich ein anderer Trainer einfach mal ein, zwei Tage mit rein und beobachtet einen, protokolliert einen mit sozusagen und gibt einem dann in den Pausen oder abends systematisch Feedback. Mhm. Wir haben auch mal auf Video aufgenommen, aber wenn du zum Beispiel eine Trainingssituation aufnimmst, hast du irgendwie ein paar Stunden Videomaterial, aber das guckst du dir hinterher nicht an, das ist zu viel, die ja. Zeit hast du nicht und so. Und wenn jemand dann einen halben Tag mit dabei ist in deiner Arbeitssituation und gibt dir dann eine halbe Stunde Feedback, dann nimmst du viel mehr mit.
Was denkst du über den aktuellen Stand der Softwareentwicklung?
Das ist natürlich eine sehr universelle Frage.
Schreiben wir so gut Software, wie wir Software schreiben könnten?
Ja, weiß ich nicht.
Machen wir Projekte so erfolgreich, wie sie sein könnten?
Ich glaube ja, dass wir in einigen Bereichen gerade erst am Anfang stehen. Also ich habe da ja auch so ein paar Beobachtungen oder Theorien. Also was ich beobachte ist, dass immer mehr im Softwarebereich an Themen hochkommt, die so im Embedded-Bereich liegen. Also unsere Welt ist ja durchdrungen von Software mittlerweile. Wir merken das ja beim Handy, dass man da fotografieren kann. Man kann damit Audioaufzeichnungen machen und einen Kalender verwalten und dies und das. Telekommunikation, Unterhaltungselektronik, solche Sachen, die verschwimmen alle und so weiter. Hausautomatisierung, Unterhaltungstechnik wächst zusammen. Ein Auto hat so viele Mikroprozessoren mittlerweile, die reichen wirklich von Steuerungssystemen über Telekommunikation bis hin zu sonst was noch. Es wird immer vernetzter, immer kleiner und da kommt ja eine ganz neue Komplexität auf uns zu. Diese ganz vielen kleinen vernetzten Systeme, wo unheimlich viele verschiedene Leute dran beteiligt sind, viele verschiedene Firmen und wer kann eigentlich die Gesamtheit dieser Systeme noch überblicken, auch was wir da sozusagen als Gesellschaft oder Zivilisation überhaupt aufbauen. Das Internet ist ja auch eine Sache, die so ja niemandem gehört und die irgendwie eine ganz interessante Dynamik und Komplexität hat. Ich glaube, da kommen noch Probleme auf uns zu, die erahnen wir noch nicht mal. Das heißt, ich sehe im Moment den Schwenk vom Software Engineering zum Systems Engineering. Wir merken auch im Softwarebereich immer mehr, dass andere Branchen auf uns zukommen. Und wir versuchen natürlich die Techniken des Software Engineerings jetzt langsam zu überführen in Systems Engineering. Und da stellt man sich die Frage, tun irgendwann Bauingenieure ihre Zeichnungen, ihre Grundrisse von Wohnungen mit UML vielleicht modellieren oder so etwas? Und in der Tat sind wir schon bei solchen Sachen angekommen. Also wenn wir zum Beispiel hier den Hamburger Hafen mal nehmen und ein Hafenlogistiksystem bauen, das ist zunächst mal sehr viel Hardware, Kräne und so weiter. Es ist viel Software dabei, Steuerungssysteme. Man muss aber auch eine Geometrie beschreiben. Also wo sind welche Stellplätze, wie sind die Fahrwege? Wenn ich eine Geometrie beschreibe, bin ich nicht weit weg davon, auch Grundrisse für Wohnungen zu machen. Kann ich eine Geometrie mit UML beschreiben? Da ist das eine domänenspezifische Sprache, um vielleicht mal so mit MDA-Terminologie zu sprechen oder so etwas. Das finde ich total spannend. Und da sehe ich so viele Sachen auf uns zukommen, dass ich mich richtig darauf freue, auf die Probleme. Das ist spannend. Das ist für mich, läuft es mit dem Stichwort der Maschinenbau des 21. Jahrhunderts. Wir Deutschen sind ja irgendwie dafür bekannt, so Made in Germany, Mittelstand, Maschinenbau ist ja weltweit bekannt. Und jetzt sind wir seit ein paar Jahren in so einem Jammertal, es geht uns wirtschaftlich so schlecht und wir haben so viele Arbeitslosen, alle sind am Jammern. Ich kann dieses Gejammere nicht hören irgendwie. Es gibt eigentlich genug Sachen zu tun. Ich sehe auch genug Perspektiven für uns hier in Deutschland, auch gesellschaftlich so. Diese ganzen vernetzten Systeme, also wir müssen die Chips nicht produzieren und so weiter, das kann irgendwo anders gemacht werden. Aber diese ganzen kleinen Sachen zusammenzubauen, also ich meine, was ist denn, was früher die M5-Schraube war, ist vielleicht heute der Mikroprozessor in der Steckdose oder so etwas, damit wir Hausautomatisierung machen können. Und das zusammenzubauen, da sehe ich eigentlich eine Perspektive für uns hier in Deutschland. So, und da müssen wir Know-how aufbauen. Und da können wir sicherlich aus der Software-Engineering-Ecke kommend sehr viel machen, weil wir viele Techniken, Verfahren haben. Wir können komplexe Systeme modellieren und sind es gewohnt, in verschiedenen Abstraktionsebenen zu arbeiten. Wir haben da tolle Erfindungen gemacht und so. Wir können es mit Metamodellen aus und so etwas. Und das Ganze können wir jetzt übertragen. Wir müssen eben nur weg von der reinen Software auf diese gemischten Systeme, müssen auch organisatorische, soziale Aspekte sicherlich mit einbinden und so weiter. Ja, und da müssen wir eigentlich ran. So. Das finde ich ein spannendes Thema.
Die neue Chance.
Ja, ja.
Ich war ganz überrascht. Ich schaute mir neulich nochmal das Programm von der JAX an. Da gibt es diesen Management Day. Und in sehr vielen von diesen einzelnen Sessions fährt mir dieses Thema Offshoring rein. Findest du, dass es wirklich ein Thema ist in Deutschland? Wie viele Projekte kennst du, die wirklich in den Osten gewandert sind?
Ja, wir haben schon einige Kundensituationen, wo wir tätig sind, wo wir zum Beispiel Methodik einführen und dann auch eben Schulungen in den Offshore-Ländern machen müssen oder so. Das heißt, da arbeitet zum Beispiel ein deutsches Unternehmen zusammen mit Entwicklern in Tschechien oder so. Und die müssen natürlich die gleiche Sprache sprechen. Das heißt, die Art, wie die ihre Anforderungen beschreiben, wie die ihre Systeme modellieren, müssen die eine Sprache sprechen. Das heißt, sie müssen zum Beispiel alle UML lernen oder wissen, was ein Use Case ist oder wie man Projekten vorgeht. Und da sind wir schon eingebunden. Und das ist im Grunde auch einer der wichtigsten Punkte, dass da Gemeinsamkeiten da sind. Insofern sehen wir schon, dass da viel gemacht wird. Allerdings haben, glaube ich, mittlerweile auch alle verstanden, dass man nicht zu hohe Erwartungen daran haben kann, dass auch sehr viele Neben- und Folgekosten entstehen dadurch. Und ja, dann gibt es welche, die machen eben Nearshoring oder sowas. Oder man entwickelt dann halt eben in Görlitz in Ostdeutschland mit ganz vielen Fördermitteln irgendwie etwas und kann dann auch ganz niedrige Tages- oder Stundensätze erzielen oder so.
Was ist das beste Tool, was du in letzter Zeit runtergeladen hast aus dem Internet?
Das beste Tool? Gott.
Benutzt du UML-Tools? Du hast ja ein sehr populäres Buch geschrieben zu dem Thema. Benutzt du sowas?
Also ich selber nicht, nein. Ich bin selber in Projekten so nicht selber tätig, dass ich da modelliere. Das machen halt Mitarbeiter. Ich bin sozusagen in zweiter Reihe mit dabei. Ich modelliere mal so Beispiele durch oder wenn mich was interessiert oder ich zum Spaß auch und so. Ne? Gucken wir auch mal Werkzeuge an. Aber die meisten Sachen, mit denen ich wirklich reell arbeite, ist Visio. So. Mhm. Da kann ich das sieht hübsch aus, ich kann das ausdrücken. Ein cooles Tool. Muss ich jetzt so passen? Wenn das Interview zu Ende ist, dann fallen da bestimmt 3-4 Sachen rein oder so. Aber jetzt fühle ich mich so ein bisschen unter Druck gesetzt.
Okay. Welche Rolle spielt denn MDA oder MDD in den nächsten Jahren? Was glaubst du?
Ja, bin ich mir unsicher. Ich glaube, dass das in eine ganze Reihe von Anwendungsbereichen gibt, wo es Sinn macht, wo es Einzug halten wird. Ich glaube auch, das wird sich durchaus durchsetzen. Aber eben nicht für alles, sondern für der Bandbreite oder sowas. Und es wird so seine Bereiche finden, wo es Sinn macht. Mhm. Es wird sich irgendwann auch wieder relativieren, dieser Hype und so weiter. Es werden vielleicht auch viele von den Dingen, die im Zuge von MDA jetzt so entstehen, irgendwann auch normal werden, auch in anderen Zusammenhängen und Kontexten oder so etwas. Ja, also domänenspezifische Sprachen, denke ich, werden in der Zukunft eine größere Rolle spielen, egal ob man welche Art von Transformationen oder Techniken dahinter vielleicht noch kommen oder so etwas. Ich habe das Gefühl, Ontologien und sowas sind auch im Moment Schlagworte, die so ein bisschen Unterstützung finden dadurch oder so. Mhm.
Was möchtest du auf jeden Fall noch loswerden?
Oh. Da habe ich nichts Bestimmtes. Wir haben heute gerade hier im Hause einen Abendvortrag zum Thema Spring, das Spring Framework. Also wie kann ich letztendlich J2E-Entwicklung machen ohne EJBs? Mhm. Der Abendvortrag, und wir haben uns gerade ein Bier eben kurz geholt. Wir machen also Abendvorträge so alle paar Wochen hier im Hause, donnerstags abends, und machen wir eine Pause mitten und dann gibt es ein Bier. Und ich habe gesehen, es sind, ich glaube, 30, 35 Leute unten im Moment, die das anhören. Das scheint zum Beispiel im Moment auch ein Thema zu sein, was gerade ein super Interesse weckt.
Ja.
So. Und ich glaube, das ist auch eine Technologie, die irgendwie Spaß macht oder so.
Ist aber definitiv interessant, ja.
Und auch von der Tendenz her, glaube ich, in die richtige Richtung geht.
Ja. Was denkst du über dynamische Sprachen jetzt, Skriptsprachen wie Ruby zum Beispiel? Ich habe neulich diesen Artikel gelesen, da hat jemand eine Anwendung, die er vorher mit genau dem Spring gemacht hat, in Ruby neu programmiert, und was er vorher in Java an XML-Konfigurationen geschrieben hat, das hat er an Ruby-Code gehabt. Es war wirklich ratzfatz fertig. Glaubst du, dass diese Dinge in den nächsten Jahren eine größere Rolle spielen werden und dass dieses Enterprise-Zeugs vielleicht ein bisschen überbewertet, vielleicht auch zu komplex für viele Entwickler ist und dass man wieder das Pendel in die andere Richtung zurückschlagen wird?
Ja, das glaube ich schon. Also die Komplexität, die wir da haben, die ist ja nicht mehr fein oder so bei J2E. Und Ja, ich bin da immer unsicher. Also es gibt so viele auch sehr einfache Tools und hier noch eine Skriptsprache und so. Ich erlebe auch in Projekten viel, dass vor allen Dingen jüngere Softwareentwickler das cool finden und die müssen alle neuen Tools ausprobieren in Projekten. Aber für ein Projekt ist das nicht unbedingt gut. Mhm. Wenn jeder seinen Hobbys nachgeht, ich meine, irgendwer muss das hinterher weiterentwickeln, warten und pflegen und so weiter. Da entsteht wieder eine neue Komplexität. Also ja, die Sachen ausprobieren ist toll und so, das macht Spaß. Wenn ich in Projekten sowas mitkriege, dass Leute sowas machen, gehen bei mir aber immer Alarmglocken an, weil ich überlege, überlegen sich die Leute, was für Folgewirkungen das eigentlich hat, wenn man mal so locker das einsetzt. Und das Tolle ist, man kann das mal so eben locker machen und erzielt gleich ganz tolle Ergebnisse. So, aber das alleine reicht ja nicht. Also ich will nur Einwegprodukte entwickeln. Mhm. Von daher sehe ich das so mit gemischtem Gefühl.
Okay. Hey, auf eurer Webseite gibt's, wie heißt der Link ganz unten? Sie sind am Ende angekommen, sie haben alle Links angeklickt.
Das ist nicht von uns.
Nein.
Habe ich geklaut, ich weiß aber nicht mehr wo.
Das ist eine super Idee. Wir sind am Ende des Interviews angekommen, glaube ich. Mhm. Ja. Mir ist das Pulver ausgegangen, mir fallen keine guten Fragen mehr ein. Wir wollen das Bier austrinken. Mhm. Bernd, ganz, ganz vielen Dank.
Ja, ich bedanke mich auch.
Für das Gespräch, hat super viel Spaß gemacht. Mhm. Wir trinken jetzt das Bier aus. Ich bedanke mich nochmal bei allen Zuhörern, die auf podster.de für den Podcast gewählt haben und da ihren Kommentar gepostet haben. Bernd war, glaube ich, sogar der Erste, wenn ich mich richtig erinnere. Im Mai gibt es eine Sendung, ich hoffe von der JAX, muss mal gucken. Ich bin auf der JAX in Frankfurt und werde dort sicherlich irgendwas Spontanes machen. Mal gucken, wenn wir da über, so über den Weg laufen, wenn ich da auf das Mikrofon kriege. Herzlichen Dank. Wir sagen Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.